Hallo ihr Lieben, hallo liebe Angela. Schön, sind wir wieder zusammen hier. Quasi die erste Episode im neuen Jahr. Deswegen erstmal Happy Lunar New Year. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Und wir haben gerade eben auch schon kurz darüber gesprochen, weil es hier heute bei uns beiden, also in der Schweiz, und in Nordostdeutschland, um Berlin herum, 15 bzw. 17 Grad wird und man so stark in der Luft diesen Wandel, die Wandelbarkeit wahrnehmen kann, was natürlich auch wunderbar jetzt sich fügt mit unseren heutigen Versen. Vielleicht kurz vorweg, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir je nach Gegebenheit, also jetzt für die passt es halt gut, vielleicht immer mal ein paar Verse zusammenpacken, zusammen, ja, wie als kleines Bundle machen, weil sie vielleicht thematisch sehr gut aufeinander aufbauen, weil sie irgendwie, wenn wir sie halt zusammen verstehen, auch im Grunde genommen vielleicht ihre Message, ja, ich will nicht sagen stärker ist, aber vielleicht ein bisschen stärker verständlich ist, wohin möchte es uns führen.
Ja, ich finde auch, und ja, ist wie bei den Kräutern. Ein Kraut allein ist gut, aber eine Kräuterkombination ist besser. Und ich finde mit den Versen auch, die bauen auf sich auf, ergänzen einander, repetieren einander. Also von dem her, ich finde, es ist auch eine super Idee, weil es gibt uns wie auch eine größere Bandweite zum in unser Leben integrieren. Weil ich finde, immer am Schluss ist das am wichtigsten. Wie können wir diese Weisheiten für uns benutzen, so dass es nicht einfach Theorie bleibt, sondern Embodiment in unserem Körper landet und dass es uns wirklich eine Richtung geben kann täglich, weil das spüre ich für mich schon und ich, es interessiert mich, wie es für dich ist, aber dieses immer wieder diese Verse lesen, Entschuldigung, mir kommt es vor, eben wie ein Schwamm zu sein, dass das langsam wird, immer mehr absorbiert in den Körper, es wird immer natürlicher so, und es wird wie das neue Normal.
Mhm. Ja, wir sind heute angekommen, also nicht letzte Episode, aber der letzte Vers, den wir hatten, war der Vers Nummer 4. Und wir schauen heute, wie gesagt, so ein bisschen als Bundle auf die Verse 5, 6 und 7. Und mich interessiert auch gleich, wie du das wahrnimmst, aber ich würde jetzt mal, wenn wir es sehr vereinfacht, und wir wissen ja immer, wenn wir Dinge vereinfachen, dann geht ein bisschen was verloren, wird ein bisschen was verwässert, aber wenn ich würde versuchen, es ja in wenigen Worten zu beschreiben, was die in meiner Wahrnehmung erstmal repräsentieren, dann ist so der fünfte, wie wirkt das DAO, also ein bisschen die Funktion, könnte man sagen. Das sechste ist, bezieht sich so ein bisschen auf den Ursprung, also woher kommt es? Und weil du ja auch gerade eben Verkörperung oder Anwendbarkeit gesagt hast, finde ich halt deswegen auch den siebten da drin ja sehr hilfreich, weil er ein bisschen beschreibt, was folgt daraus im Endeffekt für unser Leben.
Mhm.
Und als ich heute Morgen nochmal auf die Verse geschaut habe, dann hat das für mich sehr gut, für mich persönlich, gerade der fünfte, hat mich daran erinnert, dass es so ein bisschen ruckelig für mich ist in der Empfindung, es erstmal im Lesen, weil ich halt so dieser menschliche Wunsch nach einer Moral, nach der wir uns richten können, verstehe. Und das sagt aber, dass es spricht einfach eigentlich über die Unparteilichkeit des DAO, dass es unpersönlich ist. Und das kann erstmal total hart klingen, ne? Dass es halt eben nicht unterscheidet zwischen ja, dem sündigenden Menschen und quasi dem Heiligen, der Gutes in Anführungsstrichen macht und der Schlechtes macht. Und gerade in dieser Zeit, finde ich, wo die so polarisierend ist, wo so viel eigentlich ans Tageslicht kommt, also ganz auch in der Qualität für das Young Feuerpferde. Ja, es ist halt im Endeffekt, nichts kann mehr im Verborgenen bleiben. Und dann ist halt auch so dieser Wunsch, die Tendenz des menschlichen Geistes natürlich, sich zu orientieren und eine Antwort zu suchen. Auch gerade im Draußen, wenn wir Schwierigkeiten haben, im Drinnen damit zu sitzen. Und jetzt sagt aber diese Schrift, das bevorzugt aber niemanden. Mhm. Und das, ich weiß nicht, wie es für dich sich anfühlt, aber das bewegt natürlich etwas.
Ja, das ist interessant. Innerlich für mich ist interessant. Das zeigt mir so etwas über mich selber, weil irgendwie, ich finde es eher entspannend, diese Art, das anzuschauen, weil ich so wie merke, so hey, die Natur entscheidet auch nicht, wenn ein Hurricane irgendwo durchzieht, ist es nicht, weil diese Leute böse waren und eine Strafe verdienen. Oder ich, für mein Verständnis, als ich das wie immer mehr akzeptieren konnte, sonst habe ich, kennst du dieses Emoji mit dem Brain? Ja. Wenn, ja, genau, wenn wir versuchen wollen, entscheiden, was ist richtig und was ist nicht richtig, dann passiert das mit dem Brain. Es ist wie so, es ist too much für so unsere kleinen Human Beings zu wissen, was ist das große Bild vom Ganzen. Und ich finde in diesem Vers eher eben eine innere Entspannung, dass ich diese Entscheidungen nicht fällen muss. Weißt du, wie ich meine? Es ist wie, heißt überhaupt nicht, dass ich gewisse Sachen in Ordnung finde, aber ich habe nicht mehr so diesen inneren Pull, mir darüber eine Meinung bilden zu müssen, außer dass es natürlich die Sachen, die gegen meine eigenen Values,
Werte
spricht, spüre ich auch ein Zurückziehen in meinem Körper, damit will ich nichts zu tun haben. Aber es geht gar nicht mehr so weiter bis zum, oh, das ist aber schlecht und wie können die das machen? Und dann, das ist wie, ja, vielleicht das hat es auch mit dem Alter zu tun.
Nee, ich kann das total nachempfinden. Und das ist das, was mich innerlich manchmal so ein bisschen zerreißt, weil es ist diese Gleichzeitigkeit. Weil auf der einen ultimativen Ebene bin ich absolut bei dir. Ja. Und es ist A, mir gar nicht möglich, das zu verstehen oder das zu greifen oder auch nicht meine Aufgabe, über andere zu richten. Und grundsätzlich auch nach meiner Vorstellung ist es schon so, dass wir eben alle einzeln wie auch kollektiv da sind, um eine Erfahrung zu machen, um gewisse Dinge zu lernen wahrscheinlich auch, durch gewisse Dinge durchzugehen. Und ich weiß nicht, was es für dich ist, warum du hier bist. Ich weiß es im Grunde genommen die längste Zeit, glaube ich, wahrscheinlich des Lebens gar nicht mal selber, was es für mich ist. Es ist vielleicht etwas, was ich auf dem Sterbebett vielleicht mir als Erkenntnis kommt. Ah, das war's. Aber es ist ja schon so eine Suche, intrinsische Suche des Menschen zu verstehen, warum ist er halt hier.
Ja.
Und
ja.
Die Zerrissenheit kommt halt mit dieser Gleichzeitigkeit, weil einfach diese geballte Menge an Dingen, die gleichzeitig geschehen und dieser Wunsch natürlich, dass die Menschheit eben nicht so viel Leid erfahren muss. Gar nicht mal so speziell auf den Einzelnen, aber dieses Greifen, der Versuch zu greifen, weißt du so, was ist mit uns geschehen, dass das alles möglich ist? Und was ist halt die Medizin? Und dann ist halt dieser innere Pull, dieses auf der einen Seite des Verständnisses, dass es beim Einzelnen oder bei mir selber beginnt, sich zu hinterfragen, wo haben wir natürlich auch gewisse Tendenzen einfach selber in unserem Geist, in unserem Wesen, weil der Satz, ne, kann auch sehr hart treffend sein, wir können nur im Außen erkennen, was wir in uns selber halt oder wir können im Außen nur sehen, was wir in uns selber kennen. Also ich kann im Außen nichts erkennen, was ich nicht selber bin. Das heißt, sehe ich in Anführungsstrichen Böses und Übel, bedeutet, dass es halt auch als Aspekt, als Same irgendwo auch in mir.
Ja.
Und diese stetige, und ich finde das immer so ein Evaluieren, ne, diese stetige und ständige Frage, so wann ist, weißt du, wann braucht es Aktion? Wo geht es um Positionierung? Wo ist es aber vielleicht auch in Anführungsstrichen nicht falsch platziert, aber so ein Versuch, es verändern zu wollen, etwas, was quasi nicht durch ein Handeln verändert werden kann. Und das ist halt so diese Frage, die immer wieder nur neu in diesem Raum steht. Und deswegen, ja, es gibt mir Entspannung. Gleichzeitig können wir ja auch nicht da sitzen, quasi die Augen zu machen und so tun, als würde es nicht geschehen. Es geschieht ja ganz reell und so. Wie arbeiten wir, und das dann vielleicht auch sehr praktisch nochmal gesehen, wenn ich mit Menschen arbeite, aber auch natürlich mit mir selber, mit den Emotionen, die dann aufkommen, weil das ist ja quasi das Nächste. So, was mache ich, wenn diese Trauer, die Ohnmacht, die Wut aufkommt? Weil da hilft mir ja nicht zu sagen, okay, es ist unpersönlich, sondern das ist ja eine Energie, die aktiv ist. Ja. Also unmittelbar.
Ja. Ja, ich finde es eher, für mich ist es dann immer wie ein Reminder, eine Erinnerung dran, dass wenn ich die Energie zu stark nach außen ziehen lasse, habe ich weniger zum das Zeug machen, das ich jetzt im Moment machen muss. Und sehe mittlerweile auch immer mehr, dass das ist, was wir tun können. Eigentlich das ist die Essenz, die ich jeden Tag wieder realisiere. Kaum fängt mein Mind an, ich meine, ich muss ja auch in meiner Arbeit anderen Leuten ihre Sachen mir überlegen und schauen durch die Arbeit in der Praxis. Und gleichzeitig trainiert es mich aber auch darauf hin, immer wieder, wenn ich spüre, wie meine Gedanken, meine Intention außerhalb geht, dass ich es dann wieder wie zurückholen kann und so, hey, concentrate hier. Hier gibt's genug zu tun. Und wie du vorher gesagt hast, genau, wenn wir, was uns vor allem auffällt bei anderen, hat auch irgendeinen Ursprung in uns selber. Das heißt, es ist ein perfekt, wunderbare kleine Erinnerung, jedes Mal zum Wiederschauen, wo ist denn das in mir? Wieso aktiviert das in mir? Und dann wird es immer mehr zu Impulsen, uns immer besser selber kennenzulernen, immer wieder zurückzukommen zu dieser Mitte, die wir kultivieren. Und dadurch, der Power, der durch das entsteht, ist auch eine Riesenkraft für die Welt, für diese Intention, die wir dann in unser Leben bringen. Wie soll ich sagen, zum Beispiel jetzt die ganzen Files, sondern dieses Thema. Es gibt zwei Richtungen. Wir können entweder da reingehen und das anschauen und noch mehr diese Fotos sehen, lesen drüber. Es ist sehr anti, es ist so disgusting, dass man wirklich eben eine große Reaktion hat, aber dann füttern wir es wieder. Und ich bin auch nicht dafür, die Augen zu schließen, gar nicht. Aber dort einen guten Weg zu finden, diesem Energiestrom, den ich überhaupt nicht unterstützen will, will ich nicht mal Energie geben. Ich sehe es, I'm aware, ich weiß, es ist passiert, aber ich will mich davon nicht aus meiner Mitte ziehen lassen, weil es ist so einfach. Es ist so einfach, in die Abgründe zu gehen, wenn wir das lesen, und Sachen zu denken, wie Menschen sind. Und gleichzeitig können wir auch immer wieder uns daran erinnern, wenn wir im täglichen Leben sind, wenn wir um Menschen herum sind, dann wissen wir, was wichtig ist. Wir wissen, wie wir unsere Energie am besten fließen lassen können in die Richtung, in was wir unterstützen wollen in unserem Leben. Für mich ist es ganz stark, diese Erinnerung, und umso mehr unsere Aufmerksamkeit nach außen gezogen wird, umso schwieriger ist es, sie jeden Tag, das ist eine self-loving discipline. Du machst dir das auch jeden Tag, dieses Kultivieren von bei mir bleiben, Stille zu kultivieren, weil nur in der Stille können wir überhaupt verstehen, ein bisschen was läuft. Und das sind ganz klare Sachen, die wir jeden Tag machen, um diesen Muskel zu stärken. Und sonst ist es ganz einfach, dann machst du und unsere 100 Franken Energie haben wir am Schluss noch 20 übrig.
Das ist wahrscheinlich großzügig schon.
Ja.
Ich glaube, vielleicht für den Kontext, es könnte auch ganz interessant sein, wenn wir das auch immer noch in framen. Ich bin jetzt am Ende des Zykluses, ja, also ja, in der Zeit so des Paramenstrums. Das heißt, mein Schleier, der innere, ist halt sehr dünn.
Ja.
Das macht mich halt, und an meiner Erfahrung, für mich immer super empfänglich. Ich habe das Gefühl, ich spüre einfach alles so viel intensiver. Gleichzeitig ist auch ein wunderbarer No-Bullshit-So Detektor. Aber natürlich, und deswegen sage ich das, lese ich Dinge anders, wenn ich es durch diese Linse lese, nehme ich die Welt auch anders außen wahr und nehme mich anders außen wahr. Wahrscheinlich würden wir dieses gleiche Gespräch über diese Verse in 2 Wochen führen, würde ja ein ganz anderes Gespräch nochmal daraus kommen. Nicht, dass ich jetzt ein anderer Mensch wäre, aber ich würde andere Worte vielleicht finden. Ja.
Wir zirkulieren ja gleichzeitig, haben wir schon gemerkt. Bei mir ist es auch so. Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich finde es so interessant. Ich bin ja letzten Monat 50 geworden. Und so zu spüren, wie der Zyklus immer noch ganz relativ normal ist im Moment. Aber diese Phasen jetzt softer werden für mich. Es ist nicht mehr so stark wie früher, diese PMS-Phase. Ich war so auch beeinflusst davon. Für sicher 10 Tage vom Zyklus. Und in den letzten Jahren, durch dieses Kultivieren von mehr und mehr Kohärenz, merke ich, wie ich in dieser Phase entspannter werde. Mhm. Es weniger, aber ich bin auch in einer Lebenssituation, meine Kinder sind draußen, ich lebe sehr ruhig und sehr rhythmisch, so in dem Sinn. Und was das für einen Effekt hat auf diese Zyklusphase, ist super interessant.
Ja, ich finde das ja auch nicht nur in der Intensität der Emotionen, sondern auch, und das ist ja vielleicht auch immer interessant, so für andere mit einem Menstruationszyklus mal zu reflektieren, falls es noch nicht gemacht ist. Aber meine Meditationspraxis ist halt auch ganz anders. Also nicht, weil ich jetzt eine andere Technik wähle oder so, aber...
Wie spürst du es, den Unterschied?
Ja, viel empfänglicher. Mhm. Tatsächlich dieser Schleier, wie ich ihn halt ganz gerne als solchen sehe, er ist halt viel dünner. Ich sehe auch die Sachen viel klarer. Wie soll man das beschreiben? Komme auch an, ohne dass es ein Ziel wäre, aber komme an andere Orte, eine andere Tiefe an, als in anderen Zyklusphasen, wo es vielleicht viel körperlicher ist, im Sinne von, ich spüre meinen Körper stärker und jetzt spüre ich ihn zwar, der Nährboden dafür ist da, aber es ist noch eine viel, wenn wir es jetzt in chinesischen Terminis beschreiben würden, der Yuan-Chen, der ursprüngliche Geist. Ich habe das Gefühl, ich bin viel näher da dran. Und gleichzeitig werde ich mir, und das ist, glaube ich, das Paradoxe dieser Menschlichkeit und damit auch den kleinen Geist, der eben nach diesen moralischen Dingen halt versucht, sich zu klammern, dieser Bewegung bin ich mir viel bewusster, weil ich es wie als Beobachterin mehr erkennen kann.
Ja, das ist doch auch cool, dass wir als Frauen diese verschiedenen Zeiten haben im Zyklus. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das ist so powerful, wenn wir unseren Zyklus kennen. Das ist eine andere Dimension vom Frausein. Und schon nur das selber verändert den Zyklus. Aber ja, ich glaube, das ist sehr super. Anstatt zu denken, oh, in dieser Phase kann ich nicht so gut meditieren wie in dieser. Dabei ist es einfach die Qualität, die anders ist.
Das Bedürfnis auch.
Ja.
Ne? Also in unterschiedlichen Phasen. Und deswegen ist es eigentlich auch gerade so schön, weil wenn wir dann aus diesem 5. Vers zum 6. kommen, dann können wir es auch ein bisschen so als das Mysterium der in Anführungsstrichen geheimen Weiblichkeit sehen, ne? Weil das Dao als unerschöpfliche Quelle wirkt im Endeffekt wie so einen Womb Space, wie ich finde. Ich stelle mir das halt wie diese Schale, die Beckenschale vor, die so tief und dunkel unten gelegen ist und die halt ja trotzdem, ne, leer, aber auch quasi alles Potenzial, also diesen Lebensfunken möglich macht.
Ja, das ist mega interessant, weil wenn du denkst, das Erste, was man sieht, ist der Kopf. Mhm. Aber die wirkliche Kraft sitzt unten in der Tiefe, versteckt von allem im Dunkeln. Und das zeigte uns auch wieder die Potenz des Yins. Schon nur dieser, wie ich das übersetze ins tägliche Leben, ist auch so, das, was man nicht zuerst sieht, das, was am verstecktesten ist, hat oft die größte Wirkung. Und ja, ich finde es so toll, was wir lernen können vom DAO über das Frausein. Ich finde, es ist so nährend für jede Frau zu wissen, wie tief und wie extrem honored das ist in dieser Philosophie. Mhm. Das gibt uns das Ganze, was wir jetzt im Patriarch verloren haben an Selbstvertrauen. Wenn wir das anschauen, ist wie so, wie konnten wir je vergessen, wer wir eigentlich sind? Hm.
Ja, und es beschreibt ja auch Lehre mit 2e, ne? Und ich glaube, das ist wiederum wahrscheinlich auch dann eins der Gründe, warum jetzt vielleicht auch wieder für den westlichen Geist das so schwierig dann erstmal greifbar ist, weil so Leere mit 2e wird ja oft mit, also diese Art von Emptiness wird ja oft mit, da ist nichts und dadurch auch nicht so viel wert. Es ist in dieser Content First Art und Weise, wie wir leben, es ständig irgendwie füllen zu wollen. Und das sagt halt so, nee, warte mal, es ist halt eine Lehre, aber eine Lehre, aus der alles hervorgeht und die alle Dinge quasi gebiert und unerschöpflich ist. Ja, dieses, das ist ja nicht so, okay, es bringt eins hervor und dann ist erstmal, es kann halt quasi aus diesem puren Sein, aus dieser Lehre, aus diesem Nichts, alle 100.000 Milliarden Formen hervorbringen. Und das ist deswegen ja auch wie Wasser. Ne? So wie du hast ja beschrieben, so ist es an die dunkelsten Orte fließen. Das ist ja auch wie das Wasser. Das Wasser fließt immer zum tiefsten Punkt. Mhm. Das Wasser kann ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, deswegen finde ich auch der sechste Vers nimmt jetzt so ein bisschen Bezug auch auf diesen vierten. Du kannst ja Wasser in jede Form gießen und es nimmt die Form an, wo es reingegossen wird, aber es verliert nie seine Essenz.
Ja, genau. Das können wir wirklich auch zu uns übersetzen. Nicht so dieses being adaptable, sich anpassen zu können, ohne sich selber zu verlieren. Das sind so Gegensätze, zu geben, ohne sich zu verlieren. Zusammen zu sein, eben das Zentrum zu verlieren. Es sind wie holding pleasure and pain. Es ist eine Kunst.
Ja, und er sagt halt, dass es im Endeffekt in jedem von uns jederzeit da ist und von uns quasi genutzt, klingt jetzt wieder so, du weißt, was ich meine. Wir haben darauf sozusagen Zugriff.
Ja, genau, Zugriff, das ist eine gute Art, ganz anders als genutzt. Mhm. Wir haben immer Zugriff dazu und wir finden es im dunkelsten, ruhigsten Ort, was uns vielleicht auch die Inspiration geben kann, eben jeden Tag einen Moment diese Stille zu finden, wo wir überhaupt hören können, was es zu hören gibt.
Mhm. Ja, und dann ist er ja wieder sozusagen im siebten Vers, sagt er ja, es ist quasi, unendlich, eternal, ist es unendlich? Ja, unendlich, ne? Ja. Und warum ist es halt unendlich? Und das ist halt so, ich liebe das, wenn er das so ausdrückt, weil es quasi nie geboren worden ist und da deswegen niemals sterben kann. Wie kann denn etwas sein, existieren, was nie geboren worden ist? Zeigt uns ja dieses quasi Potenzial, was einfach immerwährend da ist, aus dem quasi Leben ja schon hervorgeht, also Leben hier, wie wir sind, aber dass es quasi dahinter eine Quelle gibt, einen Ursprung, der sich nicht erschöpft, der auch nicht sterben kann oder vergehen kann, weil er selbst ja nicht geboren worden ist, so wie wir Menschen halt. Also wir sind quasi endlich, aber die Quelle, die dahinter ist, die ist halt unendlich.
Unendlich, ja.
Und da haben wir diesen Zirkel wieder von Entstehen und Vergehen und Entstehen und Vergehen. Wir kommen immer wieder zurück und wir kommen immer wieder daraus hervor und wir kehren halt wieder zurück.
Ja, das erinnert mich dann gleich an dieses Bild vom wir sind ein Tropfen, aber wir sind trotzdem noch das Meer.
Mhm.
Mhm. Auch wenn in der Zeit, wo wir ein individueller Tropfen sind, dann sind wir, die Essenz ist immer noch Wasser, aber wir sind trotzdem unseren Tropfen für diese Zeit, bis wir wieder zurückgehen zum Wasserkörper in dem Sinn.
Mhm.
Und ich sehe auch so das Bild von diesem Netz, wie ein Netz, und wir Menschen sind so kleine Nodes, wie sagt man, Nodules, die sich bilden in diesem mhm. Netz und sich dann wieder verflüchtigen und sind verbunden miteinander. Und so, so spüre ich das, wenn ich das höre. Immer wieder. Und es gibt einem so ein Vertrauen auf auch Wissen, es hat etwas, das uns hält.
Mhm. Ja, und dann sagt er ja, okay, und der Mensch sozusagen, der Erwachte oder die Erwachte, die lebt und wirkt auf die gleiche Art und Weise. Wenn sie halt nicht egozentrisch, nicht kämpfend, also gegen etwas seiend ist, wenn sie nicht festhält, dann leben wir im Endeffekt auch in diesem Einklang genau damit. Ne? Dass wenn wir sozusagen das, was wir vielleicht als unser eigenes verstehen, wenn wir auch das loslassen, dann kann trotzdem dieser innere Kern, also das tatsächlich eigene im Sinne von das, was du bist.
Und nicht das, was wir denken, wir müssen sein.
Genau. Können wir diese Bilder, die wir immer wieder, diese Ich-Fixierungen, diese Personas, immer wieder sterben lassen, also immer wieder entlarven. Und wenn wir diesen Zyklus auch ein Stück weit verstehen, im Sinne von nicht nur so kognitiv, sondern auch so körperlich verstehen, finde ich, dann entsteht da auch so eine gewisse Spielerischkeit wieder da drin. Weil wenn wir verstehen, wenn eine Ich-Fixierung stirbt, wirkt eine andere geboren.
Ja.
Wie möchte ich mich ausdrücken? Durch welche Ich-Fixierung möchte ich vielleicht mal leben? Und einfach nur erfahren, wie ist es, dadurch zu leben und zu wirken? Mit dem Wissen trotzdem, ich kann sie halt gehen lassen, weil die wahre Natur davon unberührt bleibt. Klingt ein bisschen schizophren oder nach einer Persönlichkeitsstörung. Aber
nee, ich finde gar nicht. Ich finde gar nicht. Ich finde, es hört sich so entspannend an. Es ist lustig. Ich spüre dann immer so das, ah ja, stimmt. Wir müssen ja gar nicht irgendwas versuchen oder was darstellen oder irgendwie zu hart probieren, etwas zu sein. Das ist nur Energieverschwendung. Ich finde es so beruhigend, das zu wissen. Immer wieder dieses, steht ja auch drin, der Weise tritt zurück.
Mhm.
Er braucht nicht das zu wissen, dass er ist der Beste oder sie ist die Bekannteste oder die Schönste oder die Lustigste oder whatever, sondern wir können einfach sein. Es ist wie, wir gehen auf die Bühne, wir spielen unsere Rolle, also die Rolle, die uns kommt in diesem Leben. Wir spielen sie so gut wir können, aber wir wissen nicht die Rolle.
Mhm. Ja, Heinz Klein sagt dazu im letzten Satz vom 7. Vers, weil er sein Ich nicht lebt, kann er sein Sein vollenden. Uff. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, weißt du, wie bei Künstlern, Schauspielkünstlern, die ja immer wieder im Laufe ihres Jobs oder ihrer Craft, ihrer Kunst, ja in verschiedene Personas, in verschiedene Charaktere hineinschlüpfen können. Und das Interessante ist ja, wenn sie sehr intensiv da eintauchen, dann beschreiben ja viele, dass sie danach wie eine Herausforderung haben, auch diesen Teil abzuschütteln, obwohl, und sich immer wieder zu erinnern, okay, wer bin ich eigentlich unter diesem Charakter, den ich gerade dargestellt habe? Und im Prinzip ist das aber sehr sinnbildlich für das, was ja uns selbst im Alltäglichen geschieht, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Ja.
Dass wir gewisse Rollen und Titel und whatever so lange spielen und beleben, dass wir sie halt verwechseln.
Ja.
Und natürlich dann leiden, weil diese Persona hat gewisse Wertvorstellungen, Wünsche, Begierden, Ängste. Und sie fühlen sich ja auch echt an. Und das will ich überhaupt nicht absprechen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
Ne? Ich glaube, das ist der ganze Lebensweg. Das zu verstehen ist so tief. Es hört sich jetzt so einfach an, wenn wir es besprechen. Aber klar, unsere Rollen. Ich liebe meine Rolle als Akupunkteurin zum Beispiel. Wenn man mir das von heute auf morgen wegnehmen würde, wäre ich auch, würde ich, ja, eben, das ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Meditation Practice, dieses Stripping of Things. Sich vorzustellen, wie ist es, wenn nichts mehr da wäre?
Um wenn ich diese Fähigkeit, mit der ich halt mich so identifiziere.
Ja, ja.
Und das ist ja für jeden vielleicht was anderes. Für den einen ist es vielleicht die Mutterrolle, für die andere ist der, die Teamleiterin, die Chefin, die Entrepreneurin, whatever. Ne? Mhm. Das ist so, okay, aber wer bin ich, wenn das wegfallen würde? Ja. Sowas bleibt denn dann eigentlich noch? Und sich darauf immer mal wieder zu besinnen, gar nicht so aus Angst, ich muss mich vorbereiten, wenn das nicht mehr ist, sondern wirklich, um sich einzunorden.
Ja, und flexibel zu bleiben. Sich nicht an etwas zu binden, das nicht für immer ist eigentlich. Weil das, was du sagst mit der Mutterrolle, ich finde, dort spürt man es auch sehr. Dieses, ich sehe das jetzt, wenn mein Sohn war jetzt gerade 3 Monate in Australien, heute ist er zurück. und meine Tochter auch, wie sie ihr Leben machen und wie einfach es wäre, auch traurig zu sein, dass das jetzt alles schon vorbei ist, diese ganze Zeit. Man verbringt so viel Zeit damit, zu muttern, ihnen zuzuschauen. Plötzlich macht es Puff und dann sind sie weg. Und ich würde sagen, heute, ich glaube, das ist auch so ein wahnsinniges Training für dieses Konzept. Da zu sein für die Kinder, sie zu lieben, sie zu unterstützen, ohne mich über sie zu definieren und sie versuchen festzuhalten und.
Oder durch sie zu leben, ist ja auch ganz oft so. Ne?
Ja, absolut. Weil dann können wir sehr unglücklich werden dadurch, eigentlich.
Ja, und ich glaube, da spielt ja auch für mich wieder so diese Lehre von Yin und Yang und der 5 Wandlungsphasen, also dieses Zyklischen mit rein, weil natürlich ist es ja auch für die Mutter und ich spüre schon, das macht schon auch was mit mir, diese Vorstellung. Er wird halt jeden Tag einfach größer und das ist einfach so schön. Es ist auch wieder diese Gleichzeitigkeit zwischen, wow, ich freue mich so, das ist so cool und so ein bisschen kommt so Grief, also so Trauer mit herein, weil ich sie eben nicht festhalten kann, diesen Moment. Ja. Und ich weiß, dass einfach mit jedem Tag wird er selbstständiger und geht halt da raus, was ich ja auch will, weil gleichzeitig sehe ich auch, oh, es macht für mich ja auch wieder Räume frei. Und das ist diese Gleichzeitigkeit, aber dann auch so ein Stück weit dann vielleicht mal zwischendurch diesen Raum zu lassen. Ja, Grief, Trauer kann mit einhergehen und ich muss es nicht so wegpushen. Ja. So, wie heißt nochmal dieser Begriff? Gibt's ja vor allem, also gibt's bei Männern und Frauen, aber vor allen Dingen eher bei Frauen. Wenn die Kinder aus dem Nest, Empty Nest Syndrome.
Ja. Ne? Das ist ein Thema, das hat mich, ich dachte früher immer, das würde mir nie passieren. Bis es mir passiert ist.
Ja.
Als Lilly ausgezogen ist, war das echt, es hat mir ein paar Monate obwohl wir haben auch uns viel gestritten, weil sie war sehr unordentlich zu dieser Zeit und auch, es war nicht einfach, zusammenzuleben, vor allem, wenn sie in dem Alter sind, um die 20. Und gleichzeitig, als sie dann ausgezogen ist, hatte ich auch, auf eine Art war ich so froh, endlich ein bisschen Space für mich wieder zu haben. Und gleichzeitig, ich musste wirklich auch nochmal meine Rolle überdenken. Dieses Gefühl von, für was bist du jetzt noch da, wenn du jetzt 20 Jahre lang auf 2 Menschen die ganze Zeit geschaut hast, immer gekocht, alles, und plötzlich ist es weg. Das war echt heavy und obwohl ich meine Praxis habe, genug zu tun und auch Passions und Visions und alles und trotzdem hat es mich wirklich einen Moment so, oh shit, das ist heavy im Körper. Also ich fand das wirklich interessant und eben ich dachte immer, das ist nicht etwas, das mir passiert.
Ja, und wir erleben das ja im Kleinen immer wieder, täglich fast, wenn man so möchte. Und das ist für mich halt eben auch diese Arbeit oder das Leben in diesem zyklischen Verständnis zu sehen, dieses Entstehen und Vergehen. Ja, das wirkt in den größeren Lebensabschnitten, das wirkt aber wie gesagt auch in den kleineren, im Jahreszyklus, im Monatszyklus, im Tageszyklus. Ne, und so klar, und die Frage ist immer so, und das ist wahrscheinlich die Kunst da drinne, zwischen Raum geben und sich da drinne verlieren. Und sich da immer wieder auszutarieren und auch sehen, so, ja, es geht auch gar nicht darum, dass ich es immer perfekt löse. Ja, manchmal müssen wir uns auch wie fast ein bisschen da drinne verlieren, weil auch das, wann kommen wir an diesem Tiefpunkt an, wo wir sagen, jetzt trete ich da halt auch wieder raus, eine wertvolle Erfahrung. Und ich glaube, je mehr wir vielleicht auch üben in diesen kleinen Zyklen dieser Empfindungen uns zu bewegen, dass du, ich sag nicht, dass es dann eben nicht mehr ein auch umhaut, wenn dann so größere Ereignisse geschehen, aber es ist uns schon bekannter.
Ja, und es haut uns schon weniger um, weil wir wissen, das ist wie ein Muskel, es ist ein Muskel zu trainieren. Wie sagt man das auf Deutsch? To hold pleasure and pain. Und?
Ja, ich weiß nicht, pleasure.
Ja, wie sagt man pleasure?
Ich finde manchmal im Deutschen würde ich sagen, es ist die Süße im Schmerz. Ah. Für mich hat das ein bisschen diese Einfärbung des Melancholischen manchmal. Das ist so, Melancholie hat manchmal so einen sehr negativen, aber ich finde, gerade auch in der Literatur, in der Poesie, finde ich, oh, du hast diesen Schmerz, aber da drinnen ist so ein juicy.
Ja, klar. Bedeutet ja auch, dass man schätzt, was man hat.
Ja.
Das ist ja, es gibt ja auch diese Meditation, ich glaube, es ist eine Buddhist Meditation, aber ich bin nicht 100% sicher, darüber, sich jeden Tag vorzustellen, man hat das, ich weiß, was, ein Vögelchen des Todes auf der Schulter.
Okay, ja.
Das einem immer wieder daran erinnert, hey, morgen kann alles weg sein. Können wir, oder heute Nachmittag. Und sich zu trainieren, das zu wissen, ohne zusammenzuklappen deswegen. Weil man könnte sich ja dann auch, oh mein Gott, stimmt, es könnte morgen alles vorbei sein, scheiße, dann muss ich jetzt noch das und das und das machen. Oder man kann einfach denken, umso mehr wir auch so leben, dann machen wir, das bedeutet, dass statt immer wieder nach Balance zu suchen, das ist ein großes Thema für mich, ist eher jeden Tag die Kohärenz zu checken. Weil das hilft uns immer wieder, diese Flexibilität, die zum Beispiel auch für das Holzelement, das ja jetzt kommt, so wichtig ist, dieses Anpassen, nicht rigide zu werden. Und ich beobachte auch oft im Moment, wenn du siehst ein Baby und wie soft die sind und dieses Geatmen, dieser ganze Körper. Und dann, wenn du ältere Menschen siehst, wo alles immer steifer wird. Und kürzlich habe ich einen Mann beobachtet, wie er vom Auto zum Parkmaschine gelaufen ist. In meiner Praxis konnte ich da zuschauen. Und er war so steif und so gehinkt und alles. Und dran gedacht, wie schnell das passiert. Weil jeden Tag werden wir einfach ein bisschen steifer. Das ist der
natürliche Prozess, ja.
Genau. Und ab einem gewissen Alter, wenn wir nicht anfangen, immer wieder was dagegen zu unternehmen, ein bisschen nicht dagegen zu steuern, aber diese Flexibilität speziell zu unterstützen, dann wissen wir einfach, der Körper wird irgendwann komplett rigide werden und
vielleicht nicht gegen die Steifheit, sondern für die Flexibilität.
Ja, aber ich merke, ich muss die Steifheit sehen, um für die Flexibilität arbeiten zu wollen. Es ist wie so zu sehen, okay, no, das will ich nicht. Ich will lieber das. Deswegen selbst mit dem Schmerz und Büße. Das ist auch ein Training eigentlich, das beides halten zu können.
Ja. Ich glaube, das eine ist, glaube natürlich, und das haben wir als Gesellschaft ja sehr deutlich, diese Angst vorm Älterwerden, ja, dieses Anti-Aging alleine ist ja, okay, ein anderes Thema. Ich glaube aber gleichzeitig, wenn wir eben diese Süße der Lebendigkeit erleben und spüren, wie gut es sich anfühlt, flexibel zu sein, wie gut es sich anfühlt, lebendig zu sein.
Ja.
Und das mir zu sagen, alles, was ich jeden Tag machen kann oder sein lassen kann, um das zu fördern.
Ja, total viel besser so anzuschauen. Viel,
und das, ja.
ja, es hat mehr Chancen für Success.
Ja, weil es uns immer wieder, glaube ich, im Jetzt so eine verkörperte oder eine somatische Erfahrung schenken kann, so. Ne, weil es ist nicht nur, für viele erscheint ja dann diese Steifigkeit halt super weit weg und ich meine, wenn ich es nicht heute mache, kann ich es auch noch morgen so ungefähr machen. Aber sobald ich merke, wie gut es ist, sich gut zu fühlen, und das kann ja für jeden auch anders eben sein, so wie kann ich das einfach so lange wie es geht, bestmöglich für mich erhalten?
Ja. Ja, so sehe ich es auch. Das ist wirklich uns ein Geschenk, das wir uns selber machen. Unserem Future Self.
Seit ein paar Jahren ist der Satz, den ich morgens immer mir sage, wenn ich aufstehe und abends, bevor ich schlafe, ist, this is my favorite day that I've ever been alive. Egal wie schön der gestrige Tag war, ist ja vorbei. Egal wie es vielleicht schön ist, auch was morgen kommt, das ist noch nicht da. Aber heute ist der tollste Tag, um am Leben zu sein. Und genauso abends, wenn ich schlafen gehe, heute war der tollste Tag, um am Leben gewesen zu sein. Who knows, was morgen
ja
auf uns wartet.
Ja.
Und ich glaube, deshalb ist es schon, ja, natürlich auch wirksam zu sehen, wohin führt das vielleicht, wenn wir etwas nicht tun, also auch im Sinne der Steifigkeit, weil es uns ja auch vielleicht vom Bild her überhaupt erstmal greifbar macht, was bedeutet das? Und gleichzeitig finde ich es aber, who knows, ob wir überhaupt das Glück haben, so alt zu werden, dass wir überhaupt so steif werden können. Mhm. Also die letzten 2-3 Wochen kam mir immer wieder der Gedanke, na, wenn es so um Mitte des Lebens geht und die Jing-Zyklen und so weiter, habe ich überlegt, so, ja, wer weiß, ich weiß ja gar nicht, ob ich quasi meine persönliche Lebensmitte schon überschritten habe. I don't know. Ich meine, möglich ist, dass jetzt gerade der Mittelpunkt ist und ich noch genauso viele, keine Ahnung, 40 Jahre zu leben habe. Aber es ist halt auch möglich, dass ich diesen Punkt bereits überschritten habe.
Ja.
Und ich weiß es nicht.
Ja, ja, das ist so. Das ist genau so. Ist interessant, wenn du das so sagst, weil dann denke ich so, ja, ich habe den schon überschritten. Der ist schon überschritten.
Ja, und es hilft mir einfach nur nochmal, ja, das kann klar gehen, damit bestimmte Gedanken, Glaubenssätze oder auch Empfindungen einher, aber ich finde, mir hilft solche Fragen einfach immer nur nochmal, das ist einfach eine andere Betrachtungsweise. Und ich mir immer wieder mich daran zu erinnern, dass ich es einfach nicht weiß. Ich weiß es nicht besser, ich weiß eigentlich gar nichts und ich kann vielleicht im letzten Atemzug noch eine Erkenntnis für mich gewinnen, was ich ein unglaubliches Geschenk empfinde, wenn du weißt, es geschieht jetzt. Also wenn du so bewusst halt sterben kannst und was auch nicht jedem Menschen halt
aber es
gegönnt
ist. Es ist ein cooler Gedanke, sich sogar seinen Tod vorzustellen, wie man es möchte. Und meine Großmutter zum Beispiel war da ein super Example für mich. Die hat mir sehr genau gesagt, wie sie sterben wollte und so ist sie auch gestorben. Mehr oder weniger war es wirklich eigentlich so. Und das hat mir so gezeigt, eben dieser, das sich immer wieder mal zu überlegen, schadet uns gar nichts.
Mhm. Im Gegenteil. Werden wir wahrscheinlich auch erstmal mit sehr viel Angst konfrontiert, weil es ja auch wieder das Loslassen ist. Dann sehen wir auch wieder, Loslassen fällt Menschen schwierig, weil wir gerne die Sachen so behalten würden, wie wir sie kennen. Aber dann liegt ja das unglaubliche Geschenk da drinne, der Wertschätzung, es ist jetzt noch nicht so weit.
Ja.
Jetzt in diesem Moment ist es noch nicht so weit.
Nein.
Und viele, die ja auch, sag ich mal, an Krankheiten erkranken, wo sie halt eine Diagnose, ob das jetzt so eintritt oder nicht, sie haben nur so und so lange. Klar ist da sehr viel Schmerz und ist vor allen Dingen eigentlich auch für die umgebenden Menschen sehr, sehr hart. Aber so viele beschreiben dann da drinne, dass da dadurch eigentlich so eine gewisse innere Ruhe und Gewissheit und Wertschätzung, natürlich klammert man sich immer wieder ans Leben. Und das ist so einfach zu sagen, ich bin voll vorbereitet auf den Tod. Und wenn wir da drinne sind, wird trotzdem der Klammergriff halt auch kommen.
Ja.
Aber dann zu sehen, okay, was macht das mit mir, wenn ich so lebe, als würde es wirklich nur noch so und so viel geben. Und dann sehen wir, mit welcher Selbstverständlichkeit und natürlich auch einer gewissen Naivität wir halt immer wieder aufstehen, weil wir uns eben und durchs Leben gehen, weil wir denken immer, wir haben noch so und so lange Zeit,
ja,
für alles.
Ja, das ist wirklich so. Und so dieses genießen, weil wenn wir dann in einer anderen Phase sind und zurückschauen, denken, oh mein Gott, ich habe gar nicht verstanden, wie glücklich ich eigentlich hatte, dass alles so gut lief und dass alles so, dass ich so gesund war zum Beispiel. Und ja, es ist wirklich eine tägliche Kultivation davon, dieses Dankbarkeit, ja, für was ist. Das versuche ich mir auch jeden Tag immer wieder zu erlauben. Momente, wo ich so denke, hey, danke vielmal.
Ja, dass ich das fühlen kann.
Ja, dass ich fühlen kann, dass ich laufen kann. Ich merke, dass es seit ich diese Hüftoperation hatte, die Dankbarkeit beim Gehen, die hatte ich vorher nie so. Und jetzt gehe ich und denke so, ach, wow, das ist so cool, einfach zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss hinken oder es tut so wahnsinnig weh irgendwo. Die ist mir jetzt geblieben. Die will ich auch nie mehr verlieren, diese Dankbarkeit für jeden Schritt.
Und siehst du, und daran erkennen wir auch wieder retrospektiv, dass wir eben durch gewissen Schmerz durchgehen, weil das halt tatsächlich einer unserer größten Lehrer ist. Ja, natürlich hast du bestimmt auch schon vorher davon gehört, gelesen, erzählt bekommen, wie schön es ist, wenn man was nicht hat, dass man es mehr wertschätzt. Aber es ist auch so unglaublich menschlich, dass wir entweder etwas erstmal verlieren müssen oder fast verlieren, um dann zu checken, wow, wie toll, dass ich es halt habe oder diese Fähigkeit noch besitze oder sie nutzen kann.
Absolut.
Was halt auch nicht bedeutet, dass es ohne das nicht lebenswert ist, aber es schenkt uns, ich glaube, das ist mit diesem Einrücken der Perspektive, was ich meine, sich auf gewisse Experimente ab und zu mal einzulassen und dann auch, und ich finde halt, ja, natürlich wichtig, auch wo stehe ich gerade im Leben, generelle Verfassung, aber mich aber auch diesem Leid und der Freude beidem zu öffnen. Aber nicht der Welt, aber nicht, weil ich jetzt dann im Selbstmitleid oder in der Ohnmacht versinke, aber weil ich durch das Leid, was ich dann vielleicht in mir aufnehme, gleichzeitig Dankbarkeit, Wertschätzung, Demut, Ehrfurcht dem Leben gegenüber erfahre.
Ja.
Und einer meiner Lehrer, Joseph Goldstein, der hat immer gesagt, don't waste your suffering.
No.
So, jedes Suffering oder jedes Leiden, was wir erfahren, zu sehen, was es für ein Geschenk ist. Es inspiriert uns zur Compassion, zur Mitgefühl. Es inspiriert uns zur Freude.
Ja. So. Ja, wir sehen ja auch Menschen, die es immer nur einfach hatten oder weiß auch nicht, sind nicht unbedingt die tollsten.
Ja, oder auch ne, die alles Materielle haben, sind auch nicht die glücklichsten. Klar, da gibt's ja auch Science darüber, wie viel ist so dieses Grundfundament auch am materiellen Besitz, das der Mensch quasi braucht, um eine gewisse Sicherheit in sich gedeckelt zu haben. Aber alles, was da drüber ist, kannst du eigentlich nicht greifen oder führt nicht zu mehr Glück.
Mehr. Ja.
Und das ist doch spannend.
Ja, super spannend. Und ich finde, das war jetzt echt heute eine coole Conversation über dieses Thema. Es hat mich selber ein paar Sachen wieder ins Licht gerückt und
I love it.
Ja, I love it too. Und die Verse sind schon, deswegen macht Sinn, die immer wieder zu studieren, weil es bringt so Diamantenstückchen hervor, die wir immer wieder brauchen können.
Und für mich ist es halt auch inspirierend, dann darüber zu sprechen, weil natürlich kann ich sie lesen und ich habe viele von denen schon 100 Millionen Mal gelesen und da kann die ja auswendig sagen, wo steht der Satz dann da drinne. Aber es ist halt eins, wenn ich es in meiner eigenen Ursuppe, in meinem eigenen Filter immer wieder, kann ich auch durch je nach Lebensphase neu draufschauen. Aber durch Konversation und durch Zuhören, was spürst du da drin, wie sie, habe ich auch wieder die Möglichkeit dieses Perspektivwechsels und dieses, okay.
Ja, und deswegen ist interessant auch zu hören, was die Hörer zum Beispiel jetzt, was kommt euch für Gedanken, wenn ihr die Verse hört und welche Worte zum Beispiel bringen dieses ein bisschen resistant hervor, welche fühlen sich an wie so, ah ja, Das ist interessant zu hören. Also wenn irgendjemand Kommentare hier lassen will, ich finde es wirklich auch.
Expansion und Contraction.
Ja, genau. Weil am Schluss ist ja alles über das. Mhm. Entweder we expand, entweder, wie sagt man das auf Deutsch? Entweder wir
dehnen uns aus oder
dehnen uns aus oder ziehen uns
expandieren.
Zusammen. Ja. Ah, das gibt's auf Deutsch auch.
Ja.
Ja. Expandiere. Ja. Mhm. Super. Sehr schön.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für unser schönes Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wiederhören und einen wunderschönen sonnigen Frühlingstag.
Danke vielmals und bis sehr bald. Alles Gute, schöne Woche und alles Liebe an alle, die hier waren.
Ja, vielen Dank.